Suchmaschinenoptimierung ist ja das Hauptthema unseres Podcasts SEO-Häppchen. Aber du weißt natürlich, dass SEO nur ein klitzekleiner Teil des gesamten Online-Marketings ist. Wenn ich Online-Marketing sage, dann klingt das schon mal so richtig gewaltig und das ist es ja letztendlich auch. Also man hat viele Kanäle, viele Möglichkeiten, viel Arbeit, ständiges Posten, immer ein bisschen Chaos und am Schluss landest du vielleicht sogar im berühmten und berüchtigten Hamsterrad. Ich habe heute eine Online-Marketing-Expertin zu Gast, die sagt, das muss so nicht sein. Warum das nicht so sein muss und was du für ein effektives Online-Marketing tun kannst, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Mein Gast ist eine Online-Marketing-Expertin und Content-Coach. Sie hilft Unternehmen und Selbstständigen dabei, aus dem erwähnten Hamsterrad und aus dem Marketing-Chaos herauszukommen und die vorhandenen Marketingkanäle sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Und das Ganze so, dass mit weniger Aufwand mehr Kunden gewonnen werden können. Und nun herzlich willkommen, Silke Schönweger.
Ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch auf unser Gespräch heute. Ich habe ein paar Fragen an dich, die habe ich ein bisschen vorbereitet und mich interessiert wirklich, wie du das alles siehst und wie du das alles machst. Ich kenne ja jetzt Content Creator, ich kenne Content Strategie, ich kenne Content Plan. Das kennt wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen im Online-Business drin ist. Nur habe ich gelernt, dass du Content Coach bist. Mhm. Was muss man sich denn darunter genau vorstellen? Mhm.
Genau, also als Content Coach begleite ich meine Kundinnen, in der Regel arbeite ich mit Frauen, dabei tatsächlich ihren Content regelmäßig und nachhaltig zu veröffentlichen. Und ganz viele meiner Kundinnen haben halt, ja, ich möchte fast sagen, sowas wie eine Content-Sperre, ja, tun sich extrem schwer, regelmäßig Content zu veröffentlichen. Und die begleite ich dann eben dabei, damit sie in ihrem gewünschten Rhythmus eben den Content, wie zum Beispiel Blogartikel oder auch Podcast-Episoden, veröffentlichen.
Du bist ja auch sehr breit aufgestellt in den ganzen Kanälen. Mit welcher Kanal war bei dir der erste, wo du sagst, so ja, das war der Kanal, da habe ich gestartet und wie hast du es dann weiterentwickelt, dass man sich das einfach mal so ein bisschen auch vorstellen kann?
Also mein erster Kanal und auch immer noch der wichtigste Kanal ist tatsächlich meine Website. Die hat für mich absolute Priorität. Ich habe dann angefangen, Blogartikel zu schreiben. Ich habe dann relativ schnell schon einen Podcast gemacht, damals noch zu meinem Pinterest-Thema. Habe ich ja mit Pinterest Marketing und dann habe ich auch tatsächlich eine Weile Instagram gemacht. Facebook habe ich nie so richtig gemacht, also das war nie so meins, aber Instagram habe ich eine Weile gemacht und LinkedIn. Das sind eigentlich so und natürlich Newsletter geschrieben, schon von Anfang an eigentlich. Also da hatte ich noch eine ganz mini kleine Liste, da habe ich schon angefangen zu schreiben und seitdem schreibe ich auch jede Woche Newsletter.
Du schreibst jede Woche Newsletter und du hast auch alle zwei Wochen deinen Podcast.
Jede Woche gibt's eine neue Episode in meinem Podcast.
Jede Woche? Genau. Ich habe gelesen, dass du den Podcast schon seit 2022 machst. Das ist also auch schon recht lange. Der Podcast von dir heißt Alles im Griff im Online-Marketing. Genau. Das ist ein sehr schöner Begriff. Übrigens finde ich total toll, diesen Titel. Der Podcast läuft bei dir ähnlich lange wie bei uns, also jetzt auch schon über 2 Jahre. Welche Rolle spielt der Podcast in deiner Gesamtstrategie, in dem gesamten Auftritt?
Also nachdem ich ja mit Blogartikeln angefangen habe und das am Anfang eher zäh war, sage ich jetzt mal, oder schwierig war, was auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun hatte, hat der Podcast tatsächlich irgendwann dem Blogartikel den Rang abgelaufen, was auch daran liegt, dass ich einfach sehr gerne mein Wissen verbal verbreite. Also ich tue mich sehr leicht. Ich kann mich, mir geht der Podcast sehr gut von der Hand. Er macht mir sehr wenig Arbeit. Und das ist auch so ein Punkt, den ich versuche, an meine Kundinnen weiterzugeben. Je öfter ihr einen bestimmten Content veröffentlicht, desto schneller werdet ihr auch und desto besser werdet ihr. Und ihr tut euch irgendwann leichter damit. Und beim Podcast ist es eben so, dass er mir ganz leicht von der Hand geht. Und deswegen würde ich sagen, hat er im Moment auch einen sehr hohen Stellenwert.
Machst du das so, dass du aus dem Podcast heraus, also aus diesen Folgen heraus, noch was weiterentwickelst?
Ja, also vorher war es so, dass ich erst Blogartikel geschrieben habe und habe daraus auch Podcast-Episoden gemacht. Also ich habe sie nicht abgelesen, sondern ich habe quasi das Thema nochmal für eine Podcast-Episode verwendet. Inzwischen ist es oftmals eher umgekehrt. Das heißt, ich mache erst den Podcast und erstelle daraus dann nochmal einen Blogartikel. Und bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich auch nicht so viele Blogartikel schreibe, auch aus zeitlichen Gründen leider, dass ich immer eine lange Podcast-Episode habe und dazwischen sowas wie Fugenfolgen. Eigentlich 5 Minuten Folgen, das funktioniert bei mir leider nicht so ganz. Also meistens so 10 Minuten Folgen, aber die sind so ein bisschen kürzer und die kann ich eben auch relativ schnell ganz einfach einstreuen.
Ja, ich habe gesehen, dass du kurze Folgen immer dazwischen hast. Das war ja auch die Idee unseres Podcasts, dass wir gesagt haben, Suchmaschinenoptimierung ist mega komplex. Ist vielschichtig, vielfältig, ähnlich wie Online-Marketing. Also wenn man bei der Suchmaschinenoptimierung ins Detail geht, wird es halt sehr komplex. Ja. Und wir haben gesagt, das ist halt zu viel und die SEO-Häppchen sollten eben auch kurz sein und bleiben. Aber es gelingt halt auch nicht immer. Also wenn wir halt ein Thema haben oder ein Interview, so wie mit dir jetzt, dann wird es halt auch länger. Aber ich finde auch, das ist ziemlich in Ordnung, weil das ja auch einfach mal einen anderen Blick reingibt.
Absolut.
Also gerade wenn wir heute mal über das Online-Marketing sprechen, da ist ja letztendlich die Suchmaschinenoptimierung und die Suchmaschinenwerbung sind ja nur ein klitzekleiner Teil im Online-Marketing letztendlich.
Ja, aber ein sehr wichtiger.
Es ist ein sehr wichtiger Teil, ja, auf jeden Fall, definitiv. Und dieses Übergreifende, was du ja auch gerade gesagt hast, also aus einem Podcast heraus noch einen Blogartikel schreiben, daraus dann wiederum die nächsten Beiträge für LinkedIn, für Facebook, für Instagram und so weiter. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Das ist halt so ein bisschen Content Recycling. Genau. Aber es macht ja auch Sinn. Ne?
Und das Feine ist eben, wenn man relativ viel Content veröffentlicht, also zum Beispiel wöchentlich eine Podcast-Episode und dann auch immer mal einen Blogartikel, dann hat man eben auch immer etwas, worüber man im Newsletter schreiben kann. Also das ist tatsächlich was so Hand in Hand läuft, dass man mit der Erstellung eines Content-Teils ganz viele andere Kanäle ja mit bedienen kann. Und das ist ja auch der Gedanke, um da eben möglichst zeitsparend und effizient mit umzugehen.
Absolut. Der Newsletter, ich bin halt kein Schreibmensch.
Ja.
Also ich tue mich da ein bisschen schwerer wahrscheinlich als du. Ich habe jetzt den Newsletter umgestellt auf doch ein eher Stenogramm. Also ist wirklich extrem kurz. Du brauchst 15 Sekunden zum Lesen, weil ich bekomme wirklich auch selber viele, viele Newsletter und habe lange überlegt, warum ich bestimmte Newsletter gar nicht lese. Einfach, weil sie anstrengend formuliert sind, lange Sätze und einfach für mich zum Lesen wirklich anstrengend sind. Und dann habe ich mir gesagt, okay, machst das mal wirklich kurz. Das war übrigens eine Inspiration aus dem Inspicamp, wo wir uns ja auch gesehen haben. Und ich habe den Newsletter jetzt extrem kurz in so einem Stenogrammstil und bin da eigentlich sehr happy, weil ich muss nicht mehr so viel schreiben.
Aber das, ich finde es wichtiger, dass jeder so seinen eigenen Weg findet, gell, wie er bestimmte Marketingkanäle auch bespielt. Also Newsletter ist ja auch nichts anderes als Marketingkanal. Und wenn das irgendwie dein richtiger Weg ist, finde ich es gut. Aber ich fände es halt schade, wenn jemand sagt oder wenn du auch sagen würdest, ich schreibe jetzt gar keinen Newsletter, weil ich habe da keine Lust drauf. Aber die Leute dann eben nicht zum Beispiel von deinen neuen Podcast-Episoden oder so erfahren würden. Also da finde ich, da darf dann jeder so seinen Weg finden, wie er Newsletter schreibt. Meine sind ja immer sehr lang, muss ich zugeben. Und ich halte mich auch nicht an die Best Practices von Newslettern. Also nichts mit nur ein Call to Action oder so. Aber ich habe sehr große Freude am Newsletter schreiben. Das heißt, ich komme da ja quasi aus der entgegengesetzten Richtung. Und für mich ist das dann, ich will nicht sagen wie ein kleiner Blogartikel, aber ich schreibe eben gerne und deswegen fällt es mir eben sehr leicht. Aber wem es nicht so leicht fällt, der darf da eben auch seinen anderen Weg finden.
Ich glaube, wir sind an der Stelle völlig d'accord, weil es ist beides mal authentisch.
Genau.
Also bei dir ist wahrscheinlich der längere, so was ich halt mitbekommen habe, ja, der ist halt sehr authentisch, das bist du. Ja. Und bei mir ist es halt so, dass ich sage, ach, wie schön, das ist genau so das, was ich brauche. Also ich lese auch diese Newsletter, die halt kurz sind, lese ich halt ein bisschen mehr.
Ja, ja.
Lieber.
Ja.
Mehr gerne.
Mehr gerne.
Sehr mehr gerne. Ja. Du hattest vorhin Pinterest erwähnt. Pinterest ist für mich in so einer gesamten Marketingstrategie noch so ein blinder Fleck, so ein, womit ich gar nicht noch so richtig Bescheid weiß. Also ich hatte es mal, also ich hab mich natürlich damit beschäftigt aus der Sicht der Suchmaschinenoptimierung, aus dem Pin, Traffic umleiten auf die Webseite, Blogartikel schreiben, das Ganze verpinnen, Backlinks und so weiter. Aus der Sicht hatte ich mich damit natürlich beschäftigt. Aber ich bin mit diesem Kanal nicht so hundertprozentig warm geworden. Was würdest du sagen? Für welches Business ist dieser Pinterest-Kanal richtig gut? Und für wen würde er sich vielleicht weniger eignen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, eignet sich Pinterest-Marketing für all die Kanäle, die sehr visuell aufgebaut sind. Ja, also wenn du in Richtung Kochen gehst, wenn du in Richtung Interieur gehst oder Design oder irgendetwas, was du bildlich gut darstellen kannst, ähnlich wie bei Instagram, dann ist Pinterest schon mal per se ein gutes Tool, weil es ja eine Bildersuchmaschine ist. Also während Google ja eben eine Wortsuchmaschine ist, ist Pinterest eine Bildersuchmaschine. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es nicht gut funktioniert, wenn du andere Themen hast. Also da ist es sicher immer sinnvoll, eine Keyword-Recherche zu machen und nachzugucken, ob die Begriffe, für die du gefunden werden möchtest, auf Pinterest ja gesucht werden. Ich habe Pinterest natürlich für mein Business selber benutzt, als ich damals Pinterest-Marketing gemacht habe. Das hat nur so leidlich gut funktioniert, was auch irgendwie klar ist, weil auf Pinterest nach Pinterest-Marketing suchen ist eher ungewöhnlich. Aber nichtsdestotrotz mit der Umstellung jetzt auf mein weiteres Thema, also das Thema Online-Marketing, sehe ich, dass regelmäßig Traffic auf meine Website kommt über Pinterest. Und den nehme ich natürlich super gerne mit. Also Pinterest ist ja auch ein Tool oder ein Marketingkanal, der oder eine Suchmaschine, die über Google indexiert wird. Das heißt, das, was ich auf Pinterest mache, kommt mir immer auch bei Google zugute und deswegen nehme ich den Traffic natürlich gerne mit. Aber per se würde ich immer sagen, kannst du dein Business gut mit Bildern darstellen, solltest du auf jeden Fall über Pinterest nachdenken.
Da muss ich tatsächlich mal nachdenken, wie man Suchmaschinenoptimierung verbildern kann.
Ja.
Oder unser Thema Suchmaschinenwerbung, wie ich das verbildere, so dass die Leute sagen, hey, das ist mega cool, das macht Appetit, das Foto auf Suchmaschinenwerbung. Und
wenn dir was einfällt, lass es mich gerne wissen, ich bin sehr gespannt.
Das wird eine echte Herausforderung noch werden.
Ja, aber du könntest ja deinen Rapunzel-Button zum Beispiel verbildern, vielleicht funktioniert das.
Ja. Ja, also wirklich, dann müsste man halt tatsächlich auf ein bisschen mehr Storytelling und das Ganze irgendwie bildlich dann darstellen, weil es ist halt ein sehr technisches Thema, was wir halt haben. Das liegt in der Natur der Sache.
Ja.
Und ich finde es spannend.
Da gibt es sicher andere Kanäle, die man sich zuerst angucken sollte, ja.
Ja, das mit Sicherheit. Aber es ist spannend. Es ist halt ein Kanal, den ich halt, wie gesagt, als blinden Fleck habe. Du hast ja auf deiner Webseite auch geschrieben, dass du letztendlich für Klarheit, Struktur und Ordnung suchst im Marketing. Mhm. Das Ganze ist natürlich auch ein Thema der Positionierung. Das Ganze ist ein Thema, was extrem wichtig für eine Webseite ist, um dann Suchmaschinenoptimierung ja auch ordentlich machen zu können. Wenn du mit deinen Kundinnen dort rangehst, wo ist so dein Startpunkt? Wo fängst du an, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, so, ich habe halt hier einen Riesenkanal, wie wollen wir das machen? Wo fängst du an?
Also ich mache mit meinen Kunden tatsächlich immer als allererstes eine Bestandsaufnahme. Das heißt, ich nutze da super gerne Mindmaps für. Und dann wühlen wir uns einmal so richtig durch das komplette Business oder zumindest durch das komplette Marketing. So ganz hundertprozentig lässt sich das ja nicht abgrenzen. Und dann gucken wir uns tatsächlich an, was macht die Kundin denn schon alles? Und meistens nach diesem, das ist immer ein längerer Termin, sind die Kundinnen immer sehr überrascht, was sie tatsächlich alles an Marketingkanälen so mal angefangen haben oder mehr oder weniger leidlich oder mehr oder weniger regelmäßig bespielen. Das heißt, wir müssen uns immer erst ein Bild davon machen, was haben wir aktuell für einen Status quo? Wo stehen wir? Und dann ist der nächste Schritt, dass wir uns überlegen, wo möchten wir hin? Also was ist überhaupt unser Ziel? Und mit wem möchten wir zusammenarbeiten? Also wir kommen nie an diesem Riesenthema Wunschkunde, Kundenavatar, Zielgruppe vorbei. Und dann fangen wir an auszusortieren, was eben nicht taugt. Ja, oder was ganz viele haben Kanäle angefangen zum Beispiel, haben sich mal bei Xing angemeldet oder bei Twitter, weil irgendjemand gesagt hat, da musst du jetzt irgendwie aktiv werden. Und die Kanäle dümpeln so vor sich hin. Und das sind alles so belastende Faktoren tatsächlich. Das soll man gar nicht meinen. Ja, aber das müssen wir aussortieren. Das müssen wir loswerden. Ja, damit wir uns fokussieren können.
Ja, da bin ich völlig d'accord. Also auch dieser Ansatz, erstmal überhaupt in die Analyse mit reinzugehen, das ist auch das, was wir bei der Suchmaschinenoptimierung immer zuerst machen. Also spielt das genau das, was du gesagt hast. Wir machen es ein kleines bisschen anders. Wir arbeiten erstmal mit einem Fragebogen, den unser Gegenüber erstmal ausfüllen muss, damit wir erstmal überhaupt wissen, worum geht es. Ja, und dann gehen wir halt schon sehr fix in die Analysen rein. Und die Zahlen sind halt so, wenn du Zahlen auf dem Tisch hast, ist das eine sehr schnelle Argumentation, weil du kannst das wirklich auch an Zahlen belegen, dass irgendetwas einfach gar nicht gesucht wird. Also Punkt aus. Also wenn dein Business nicht gesucht wird, dann wird es, hast du auch keine Ziele quasi. Ne? Es wird halt nicht gesucht. Da muss man tatsächlich anfangen, gerade was dann eben auch so die Zielgruppen, die Klarheit, gerade auch in der Navigation in einer Webseite. Wenn das nicht klar ist und wenn du es nicht auf der ersten Seite siehst, dann hast du da schon erstmal einen negativen Punkt und der Kunde oder der Benutzer, der User, der Surfer, der weiß halt gar nicht, was er dann auf der Webseite auch sieht. Du hast ja, wenn du mit deinen Kundinnen arbeitest, entsteht ja aus diesem gesamten Mindmapping und aus der gesamten Arbeit entsteht ja dann auch irgendwann ein Contentplan, richtig, ne? Das hatte ich so richtig verstanden.
Im besten Falle, Also im besten Falle kommen wir dann dazu, dass wir auch zum Schluss einen Contentplan machen können,
Weißt du, was mich fasziniert hat? Ich war auf deiner Webseite natürlich und ich fand mega toll, dass du ein Angebot hast, dass man sich jetzt schon eintragen kann für die Jahresplanung 2025. Und erst hatte ich gedacht so, 2025, hallo, wir haben, draußen ist der erste Frühlingstag, die Krokusse blühen, wir haben doch 2024. Erst dachte ich, ist nicht ein Schreibfehler, ist aber nicht so, sondern du hast das tatsächlich schon jetzt auf der Landingpage, dass man sagt, ich kann mich jetzt hier anmelden für den Plan 2025. Mhm. Und beim Nachdenken fand ich das mega faszinierend, weil ich finde, das ist ein tolles Beispiel für vorausschauende Planung.
Ja, wobei ich muss schon ehrlicherweise zugeben, so früh bin ich normalerweise nicht dran. Aber wenn ich ja ein bestimmtes Angebot habe und ich habe eben die Jahresplanung 2024 angeboten, diesen Workshop, und dann habe ich überlegt, was mache ich mit der Landingpage? Und dann war es fast eher so, dass ich überlegt habe, ja, die kannst du jetzt abstellen und eine Warteliste einrichten und dann alle auf Active Campaign, also in meinem Newsletter-Tool sammeln und sie dann irgendwann anschreiben. Oder aber du sagst halt, ihr könnt euch hier direkt für 25, weil es braucht ja doch jeder. Also es ist aus meiner Sicht eigentlich nichts Optionales, diese Jahresplanung, sondern ob man die jetzt Ende Dezember macht oder Anfang Januar, sei dahingestellt. Aber machen sollte man sie aus meiner Sicht. Und da denke ich mir, wer da jetzt drüber stolpern und sich denkt, ja gut, dann ich bin dabei, der mag sich auch gerne jetzt schon eintragen können. Ja.
Es ist halt dieses Nägel mit Köpfen machen. Ja. Also ich fand das toll, weil ich mir das auch so gedacht habe, dass das natürlich irgendwann unterjährig denkt man vielleicht so, weil irgendwann im Mai so, mein Gott, hätte ich mal eine Jahresplanung gemacht, jetzt schlägt wieder alles über mir zusammen. Ja. Und dann ist das halt genau richtig, dass man das auch durchzieht und nicht erst auf einer Warteliste, dann ist das wieder weg und hin und her und so. Ne? Ja. Ich glaube, dieses Thema der Planung ist, gerade wenn du so das, was du ja auch machst, wirklich die Kanäle zusammenbringen, übergreifend arbeiten, ist Planung, glaube ich, enorm wichtig, oder?
Ja, also ich, aus meiner Sicht geht's ohne Planung nicht und das sehe ich auch so bei meinen Kundinnen. Alle, die so sagen, ach, ich guck mal, ich sag jetzt mal 2 Podcast-Episoden pro Monat, ohne dass sie es tatsächlich konkret einplanen und sich auch die Zeit dafür nehmen und sich auch den Blocker dafür setzen. Das geht fast immer in die Hose. Also es kommt dann das Leben dazwischen und dann fällt die erste Podcast-Episode aus und dann kommt nochmal das Leben dazwischen, dann fällt die zweite Podcast-Episode aus und dann wieder reinzukommen, das ist ja dann die nächste Hürde. Das heißt, meine Erfahrung auch, wo ich jetzt, ich habe relativ wenig Zeit, dadurch, dass ich eine schulpflichtige Tochter habe und jetzt noch 2 Stunden am Tag weniger zur Verfügung habe, wenn ich nicht planen würde und wenn ich mir nicht auch wirklich fest vornehmen und in den Kalender eintragen würde, wann Podcast-Episoden erscheinen würden, dann würden sie nicht erscheinen. Das ist einfach so, weil ich noch gefühlt tausend anderer Sachen zu tun habe. Das heißt, aus meiner Sicht ist es gut, wenn man sich durch eine gute Planung mit sich selbst committet ja, damit einfach dieser Content einen bestimmten Stellenwert erhält. Auch als Erkenntnis, dass das Marketing, also das Erzählen oder die freiwillige Hergabe von Wissen ein wichtiger Bestandteil sind, um überhaupt Kunden anziehen zu können. Das ist natürlich erstmal das erste Verständnis, was man haben muss. Und dann ist es einfach wichtig, das zu planen, und zwar nicht nur für die nächste Woche, sondern im besten Fall mindestens für ein Quartal im Voraus.
Der Plan ist halt aber auch nur das eine und die Umsetzung ist ja dann nochmal das andere. Ja. Ich habe festgestellt, wenn man sich die Umsetzung genauso plant wie den Plan, dann wird es halt auch nochmal leichter. Mhm. Das heißt also, wenn man sich wirklich einen Ablauf macht und sagt, okay, was folgt nach der Aufnahme? Ja. Folgt jetzt der Schnitt, folgt der andere sagt vielleicht, nee, ich mache erst das Bild, das Visual dazu. Der dritte sagt, ich schreibe erst den Text, weil habe ich es noch im Kopf. Und wenn man dann diesen Ablauf hat, dann wird es auch leichter. Ich habe ja mehrere Podcast-Folgen, die ich ja quasi parallel bearbeiten muss. Und ich habe wirklich einen ganz exakten Ablaufplan, was passiert mit welcher Folge. Das kann ich abhaken, um mich nicht zu verzetteln. Ja. Beziehungsweise um dann auch noch zu wissen, hey, der Podcast, also mit dir, der wird dann geschnitten, auf welchem Stadium ist der? Ja, und ich glaube, das ist halt auch so, was ich in dieser Mikroplanung, also die einzelnen Schritte dann ablaufen, dass man das wirklich sauber hat, um dann zu wissen, okay, der geht jetzt noch dorthin, also dieses Verteilen, dieses Recyceln. Ja. Sonst kommt man dann durcheinander. Ja. Eine Planung ist das A und O. Ja.
Im besten Falle, also ich arbeite sehr gerne mit Checklisten. Also ich habe Checklisten für Blogartikel, Checklisten für Podcast-Episoden. Ich persönlich arbeite mit Trello alleine. Mit Kunden arbeite ich auch in Asana zum Beispiel. Welches Tool man auch immer nutzt oder wie man sich das am besten gestaltet, bleibt ja jedem selber überlassen. Aber ich finde es eben wichtig, diese einzelnen Arbeitsschritte darzustellen, damit man nicht jedes Mal wieder überlegen muss, was ist denn jetzt der nächste Schritt und was muss ich denn jetzt tun, sondern logisch, je öfter man das macht, desto mehr geht einem das im Fleisch und Blut über. Aber man kann es sich auch einfach leicht machen, indem man Checklisten macht oder bestimmte Arbeitsabläufe einrichtet, Routinen einrichtet, sodass man da nicht drüber nachdenken muss, ja, sondern das kann einem ja das Tool abnehmen.
Genau.
Und dann funktioniert das auch. Ja, dann kann einem auch nichts durch die Lappen rutschen eigentlich.
Genau, also du bist auch Fan von Checklisten.
Absolut.
Da gibt's auch ein paar auf deiner Webseite. Mhm. Und deine Webseite heißt https://silkeschönweger.com. OE geschrieben. Silkeschönweger.com. Ich verlinke selbstverständlich die ganzen Sachen unten in den Shownotes. Liebe Silke, ich habe noch ein ganz anderes Thema, was ich nochmal ansprechen möchte. Und zwar hast du Jura und Verwaltungswissenschaft studiert, ja. Und du warst lange beim Deutschen Patent- und Markenamt, was ja eigentlich auch jeder Selbstständige kennen sollte, wenn er mal eine Marke registriert. Ja. So, und ich glaube, du warst, wenn ich es richtig gelesen habe, warst du auch Beamtin?
Ja, ich bin Beamtin. Ja. Immer noch.
Ach, immer noch, okay. Jetzt interessiert mich natürlich, was hat dich zu diesem Schritt bewogen, in quasi ein völlig anderes Leben einzutauchen? Und was hat dich da bewegt und was waren so die drei Hürden, die du überwinden musstest, um aus einem Leben in ein anderes rüberzugehen? Weil ich denke schon, dass das zwei unterschiedliche Welten auch sein könnten.
Ja.
So stelle ich mir das zumindest vor.
Also ich muss auch immer schmunzeln, wenn jemand zu mir sagt, du bist Juristin und Verwaltungswissen, weil das so weit weg ist inzwischen. Mhm. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig und wie du schon richtig gesagt hast, ich habe also Jura studiert und Verwaltungswissenschaften und bin Bundesbeamtin und war dann 5 Jahre beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und das war super, super spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wie das so ist, das Leben kommt dazwischen. Und ich habe eben nach Südtirol, ich habe mich in einen Italiener verliebt, also in einen Südtiroler. Und als ich dann meine Tochter angekündigt hat, hatten wir eben die Wahl Deutschland, Südtirol. Und wir haben uns eben für Südtirol entschieden. Und das heißt, ich bin ausgewandert. Und dann habe ich das auch total genossen, habe meine Tochter gekriegt und habe Pause gemacht. Und ich bin aber jemand, ich arbeite sehr gerne. Und dann habe ich eben wieder arbeiten wollen. Und das hat sich tatsächlich schwer erwiesen, weil ich nicht so einfach einen Job gefunden habe. Das liegt zum einen daran, dass mir die Italienischkenntnisse fehlten. Und zum anderen lag es daran, dass das Lohnniveau hier ein ganz anderes ist. Und dass die Südtiroler, wenn sie sehen, du hast studiert, dir vielleicht nicht das zahlen können, was du vielleicht bekommen solltest. Und dann sagen sie lieber, nee, das wollen wir nicht. Mhm. Naja, mhm. Long story short, ich habe dann überlegt, was ich machen soll. Und dann hat eine Bekanntin zu mir gesagt, was magst du nur machen? Und habe ich gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie im Büro jemandem helfen. Und so ist das quasi der Gedanke der virtuellen Assistenz entstanden. Und da, also von der VA habe ich mich relativ schnell wieder verabschiedet. Aber ich bin so einfach ins Online-Marketing reingerutscht. Also ich kann noch nicht mal behaupten, dass ich das von langer Hand geplant habe, sondern es ist tatsächlich einfach so passiert. Und dann habe ich gemerkt, wie viel man damit bewegen kann. Ja, also indem man sich und das, was man verkaufen möchte, gut vermarktet, das ist einfach streitentscheidend. Ja, also ich meine, jetzt könnte ich anfangen, Parallelen zum Patent zu ziehen, aber das muss ja nicht mal unbedingt sein. Es hat schon einen Moment gebraucht, um diesen Denkschritt zu machen, also einfach zu sagen, okay, ich bin eigentlich verbeamtet, aber jetzt mache ich mich halt selbstständig und arbeite ein paar Stunden die Woche in einem völlig anderen Gebiet. Das hat schon mal ein bisschen Denkarbeit gebraucht. Und dann auch zu sagen, also wenn mir jemand vor 6 Jahren gesagt hätte, du machst mal Marketing, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ja, also das war wirklich so weit weg wie weiß ich nicht was. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man Dinge einfach auf sich zukommen lässt und sich auch immer mal wieder reflektiert, ob einem das, was man gerade macht, Spaß macht. Ja, und ich habe einfach gemerkt, auch damals, als ich Pinterest-Marketing gemacht habe, das hat mir Spaß gemacht. Ja, also das hat mich gepackt irgendwie. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich das dann nicht weitermachen, nur weil ich es nicht studiert habe. Ich habe mich extrem viel weitergebildet, im Online-Marketing-Kurse belegt, mache ich immer noch ständig. Das heißt, ich bin immer im Lernprozess. Und solange ich quasi diese 2 Schritte voraus bin, kann ich ja jemand anderem dabei helfen, ja, sein Business oder sein Marketing ein bisschen leichter zu machen. Das heißt, das war eigentlich so der zweite Punkt, wo ich gedacht habe, solange ich lernen mag, kann ich mich auch verbessern. Und jetzt muss ich einen dritten Punkt suchen, gell?
Nee, musst du nicht. Also die Hürden, also ich habe das schon verstanden. Du müssen wir gar nichts.
Es ist also ich musste auch bei meiner Familie ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, muss ich schon sagen.
Ja, glaube ich.
Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich hätte sagen können, dann gehe ich einfach zurück nach Deutschland, einfach aufgrund der familiären Situation. Von daher bin ich froh, dass ich was gefunden habe, was mir so viel Spaß macht, dass ich auch diesem alten Leben nicht nachtrauere. Also alles fein.
Das ist genau das Richtige, weil letztendlich dem alten Leben, ich habe auch ein paar Leben hinter mir, dem muss man nicht nachtrauen, die hatten ihre Zeit. Manchmal hilft das Studium trotzdem, um noch mal ein paar Sachen zu verstehen oder einfacher zu verstehen, schneller zu verstehen. Bei mir ist es so, dass mir mein Studium einfach hilft bei den ganzen Entwicklungen, die gerade im Bereich künstliche Intelligenz, Quantencomputing, da hilft mir mein Studium der theoretischen Physik, hilft mir da einfach weiter, weil ich kann mir das vorstellen, ich weiß das noch, ich könnte es jetzt nicht mehr ausrechnen, aber ich habe eine Vorstellung davon, was gerade passiert. Ja. Und deshalb, aber das ist halt auch, wie gesagt, das Leben dort und heute ist heute und wir haben ja auch noch eine sehr spannende Zukunft vor uns, gerade was so das Online-Marketing anbelangt. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist mega wichtig. Sich immer weiterbilden, immer gucken, was passiert gerade, sauber abwägen, was braucht man wirklich und was ist vielleicht, was kann man erstmal nochmal ein halbes Jahr warten und gucken, ob es wirklich funktioniert, um dann letztendlich in die Strukturen reinzugehen und so, wie du ja auch gesagt hast, auch mal einen Kanal dann abschalten und sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Ja. Genau, ich glaube, das ist halt extrem wichtig und das ist ja auch das, was das Online-Marketing ausmacht. Mhm. Dort an den Stellen einfach auch die Leute unterstützen, die sich jetzt in dieses Online-Geschäft hineinbewegen und vielleicht das alles noch nicht fassen können. Aber letztendlich ist Online-Marketing genau wie Offline-Marketing. Du musst das Handwerkszeug haben. Ja. Das Wissen ist da. Man muss es dann umsetzen und man muss es dann einfach auch durchführen.
Ja.
Und da bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Wie gesagt, ich verlinke alle deine Sachen nochmal unten in den Shownotes. Und wenn jetzt jemand, der hier zuhört, wirklich sagt, hey, ich habe Schwierigkeiten genau in diesem Bereich der Struktur, des Aussuchens, des Planens, des Vorwärtsmarschierens, dann sollte er sich auf jeden Fall auch an dich wenden, liebe Silvia.
Sehr gerne.
Ja, und ich glaube, ich habe jetzt auch noch so ein paar Sachen, die ich gerade noch erledigen werde, was so Kanalsäuberung anbelangt. Ich habe, glaube ich, festgestellt, dass ich noch einen Kanal habe, wo ich tatsächlich sagen würde, ich schalte den einfach ab. Und das mache ich jetzt. Und damit sind wir nämlich heute in unserem Podcast auch am Ende angelangt. Liebe Silke, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Es war mega spannend.
Ich danke dir.
Und ich verabschiede mich für heute bis zur nächsten Woche und sage Tschüss und auf Wiedersehen.